Wer bin ich? Diese Frage stellt sich wohl jeder und jede irgendwann. Ein Blick in den Spiegel. Ich bin offenbar älter als gefühlt. Mehr Falten, weniger Haare. Äußerlichkeiten. Ich bin Volkert Wildermuth, Reporter, Ehemann, Vater. Fakten, nicht der Kern, die Persönlichkeit. Ich selbst halte mich für verlässlich, neugierig, in mir ruhend. Andere würden vielleicht sagen, ich bin etwas stoffelig. Als Wissenschaftsjournalist ist mir das alles zu vage. Aber es gibt offenbar eine Möglichkeit, meine Persönlichkeit objektiv kennenzulernen.
Entdecke die genetischen Persönlichkeitsmerkmale, die dich einzigartig machen.
Nutze deine DNA, um deine Persönlichkeit kennenzulernen. Inklusive akademischer Eignung und Kriegerpotenzial.
Finden Sie heraus, wer Sie sind. Mit unserem genetischen Test für Talent und Persönlichkeit.
Selbsterkenntnis per DNA? Ich schreibe eine Mail an 24Genetics in Madrid. Das Unternehmen bietet Gentests für die Ahnenforschung an. Zur Gesundheit, zum Hauttyp und eben zur Persönlichkeit.
So, Genetics is not everything.
Genetik ist nicht alles, aber sie ist ein Teil des Bildes und zwar ein wichtiger Teil.
Der Genetiker Manuel de la Mata bei 24Genetics, zuständig für die Kundenberatung, ist zu einem Interview bereit.
Many of our customers are interested in better understanding themselves.
Viele unserer Kunden wollen sich über ihre genetischen Veranlagungen besser selbst verstehen. Dazu gehört, Einblicke in Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen zu gewinnen, die sich auf die persönliche Entwicklung, die psychische Gesundheit oder berufliche Perspektiven auswirken könnten. Unser genetischer Persönlichkeitstest liefert personalisierte Informationen, die helfen können, bestimmte Tendenzen zu erkennen und so fundierte Entscheidungen zu treffen.
Nicht so schnell. Das klingt vielleicht gut, aber inwieweit beruht die Persönlichkeit tatsächlich auf den Genen? Erklären Unterschiede in der Erbsubstanz, warum die eine neugierig ist und der andere ängstlich? Ist die DNA wirklich ein verlässlicher Weg zur Selbsterkenntnis? Bevor ich einen Test für rund 150 Euro ordere, will ich sicher sein, was ich davon erwarten kann. Zeit für eine Recherche für IQ, Wissenschaft und Forschung.
Nun ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Ich spreche mit Christian Kandler. Der Psychologe erforscht an der Universität Bremen die Wurzeln der Persönlichkeiten. Schon im Mutterleib verhalten sich Menschen unterschiedlich. Manche sind besonders aktiv, andere eher schreckhaft. Und diese Tendenzen lassen sich dann auch nach der Geburt und im späteren Leben weiter feststellen.
Genauso können wir auch nach der Geburt sehr, sehr früh Unterschiede beobachten, wie die einen sind sehr zugänglich, die anderen sind eher zurückhaltend, reserviert, was wiederum mit späteren, komplexeren Persönlichkeitsunterschieden wie Extravertiertheit versus Introvertiertheit zusammenhängen.
Extrovertiertheit ist dabei nur eines von 5 Merkmalen, auf die sich die Forschung aktuell konzentriert. Die anderen der Big 5 sind Offenheit für Neues, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit in Beziehungen und Neurotizismus, was so viel wie emotionale Stabilität bedeutet. In diesen 5 Dimensionen unterscheiden sich die Menschen. Die Gene dürften hier eine Rolle spielen. Aber wie relevant sind sie tatsächlich? Und wie wichtig sind die Familie und das spätere Umfeld für die Entwicklung der Persönlichkeit? Vor genau 100 Jahren versuchte der deutsche Arzt Hermann Werner Siemens herauszufinden, ob die Neigung zu Muttermalen erblich ist. Dazu verglich er als erster Zwillingspaare. Eineiige Zwillinge sind im Aussehen und Verhalten oft verblüffend ähnlich. Der Grund, bis auf kleine Ausnahmen, tragen sie dieselben Gene. Zweieiige Zwillinge teilen dagegen, wie andere Geschwisterpaare, nur die Hälfte der DNA. Wenn sich eineiige Zwillinge in einer Eigenschaft ähnlicher sind als zweieiige, dann spricht das für eine größere Bedeutung des biologischen Erbes. Mit der Zwillingsmethode nach Siemens kann man zum Beispiel herausfinden, dass die Unterschiede in der Körpergröße zu etwa 80% erblich sind. Das trifft allerdings nur in Gesellschaften zu, in denen es auch ausreichend zu essen gibt. Für die Persönlichkeit spielen die Gene eine etwas geringere Rolle.
Ja, in einer Gesellschaft, wo wir uns frei entfalten können, sind die Unterschiede, die wir beobachten können in den Persönlichkeitsbesonderheiten von Menschen, zu etwa 50% genetisch beeinflusst.
Offenbar hat die Evolution für eine Vielfalt der menschlichen Temperamente und Charaktere gesorgt. Menschen unterscheiden sich an über 600 Millionen Stellen in ihrem Genom. Der Genotyp beschreibt, welche Varianten ein Individuum besitzt. Weil der Großteil unserer DNA in doppelter Ausführung vorliegt, werden meist zwei genetische Buchstaben angegeben. An einer Stelle trägt die eine CC, eine andere CT und eine dritte Person TT. Und diese Varianten im Genotyp hängen auch mit der Persönlichkeit zusammen. Insofern sind die DNA-Testfirmen mit ihren Angeboten auf der richtigen Spur. Auf der Internetseite von 24Genetics finde ich das Persönlichkeitsprofil eines Jonas. Ob er wirklich existiert, bleibt unklar. Ein Ergebnis bezieht sich auf Jonas Impulsivität.
Impulsivität ist die Neigung, unerwartet, schnell und unverhältnismäßig auf eine möglicherweise bedrohliche externe Situation oder auf einen individuellen internen Stimulus zu reagieren, ohne vorher darüber nachzudenken oder die Folgen zu berücksichtigen, die das eigene Handeln haben könnte. Varianten des DBH-Gens im Zusammenhang mit dem Dopaminstoffwechsel scheinen die Impulsivität zu beeinflussen. Ihre genetischen Daten, Genotyp TC. Basierend auf Ihrem Genotyp haben Sie keine Neigung zu impulsiven Persönlichkeitsmerkmalen.
Wer genetische Persönlichkeitstests anbieten will, muss auf mehr verweisen können als auf eine allgemeine Erblichkeit. Es braucht konkrete Varianten auf der DNA, die mit einem bestimmten Persönlichkeitstyp verbunden sind. Eine der ersten Studien auf diesem Gebiet beschäftigte sich 1996 mit dem Neurotizismus, also der Neigung zu Zweifeln und Ängsten.
So when we ran the first 500 people,
wir hatten von 500 Leuten die DNA und die Persönlichkeitstests. Der Computer sollte dann nach Verbindungen suchen. Wir warteten ängstlich und neugierig auf die Ergebnisse. Und als sie auf dem Computer erschienen, schauten wir nach jedem Persönlichkeitszug und endlich war der Neurotizismus dran. Bingo! Es gab eine Verbindung. Das war einer der wenigen Momente in der Wissenschaft, bei dem es wirklich ein Heureka gab.
Bingo! There was the connection. It was one of those very few moments in science where there really was a eureka.
Dean Hamer ist einer der Pioniere der Verhaltensgenetik. Der Genetiker arbeitete am Nationalen Krebsforschungszentrum der USA. In Amsterdam erzählte er mir 2001, welche Rolle die Gene bei der Persönlichkeit spielen.
I'm a very happy guy today. The reason that I'm
Ich bin glücklich heute. Ich bin in Amsterdam. Es ist ein schöner Tag. Auf dem Flug wurde ich in die Business Class upgegradet, kleine triviale Gründe. Gestern dagegen hatte ich Stress auf der Arbeit. Nein, es sind nicht meine Gene, die mich heute glücklich machen. Aber meine Gene machen es mir leicht, glücklich zu sein.
What my genes do is they make it quite easy for me to become happy.
Die 90er waren die Hochzeit der Kandidatengenphase in der Verhaltensgenetik. Wenn jemand eine plausible Vermutung zur Bedeutung eines Gens hatte, konnte dieses Kandidatengen tatsächlich auch überprüft werden. Die Sequenzierungsmethoden waren nämlich gut genug, um einzelne DNA-Varianten nachweisen zu können. Schnell gab es erste Erfolge. Genvarianten für Alkoholismus, für Depression, für Aggression. Dean Hamer interessierte sich für Genvarianten, die Botenstoffe im Gehirn beeinflussen. Und damit auch Neurotizismus oder Impulsivität.
Well, of course, the gene itself is not whispering into your ear, okay, jump off the bridge or drive the car fast.
Natürlich flüstert dir das Gen nicht ins Ohr, mach den Bungee-Sprung von der Brücke, rase mit dem Auto. Das Gen steht für eine bestimmte Form eines Rezeptors, die ein wenig anders auf Dopamin reagiert. Das führt dazu, dass sich das Gehirn einiger Leute wohlfühlt. Sie bekommen genug Belohnungen auch ohne Bungee-Sprung. Leute mit einem etwas anderen Rezeptor fühlen sich unzufrieden, wenn sich nichts tut. Ihr Gehirn sagt, ich brauche etwas Aufregung. Das sind die Leute, die Bungee springen oder Kokain schnupfen, um Dopamin auszuschütten.
Those people are the ones that might jump off the bridge or take a hit of cocaine or do anything else to release dopamine.
Die Studien zu den Kandidatengenen klingen überzeugend. Sie erzählen einfache Geschichten. Diese Genvariante beeinflusst jenen Botenstoff im Gehirn und der drängt die Persönlichkeit dann in eine bestimmte Richtung. Gerade in der Justiz wurden die Befunde aufgegriffen. Verteidiger sagten, schuld war nicht der Angeklagte, es waren seine Gene. Umgekehrt wollten manche Politiker Träger bestimmter, angeblich aggressiver Genvarianten unter besondere Beobachtung stellen. Schnell trat jedoch die Ernüchterung ein. Andere Forschergruppen konnten die Befunde nicht bestätigen.
Sometimes they were lucky and they found something. Sometimes they didn't find anything.
Manchmal hatten sie Glück und fanden etwas, manchmal nicht,
erklärt Dorrit Boomsma von der Freien Universität Amsterdam. Die Spur der Gene für die Persönlichkeit verlief am Ende meist im Sand. Doch die Methoden entwickelten sich immer weiter. Inzwischen ist es kein Problem mehr, hunderttausende Genorte bei Zehntausenden von Personen zu analysieren. Dieser Ansatz der genomweiten Assoziationsstudien nimmt mehr oder weniger das komplette Erbgut in den Blick.
In Studien, bei denen 10.000 Leute Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen, stellen wir fest, es geht um die Summe aus einer großen Zahl jeweils kleiner genetischer Effekte.
Es gibt schlicht nicht das eine Gen für Neugier oder Ängstlichkeit, für die Neigung zur Sucht oder für Depression. Dafür lassen sich hunderte von Genvarianten beschreiben, die jeweils ihren kleinen Teil zur Persönlichkeit beitragen. Und die ursprünglichen sogenannten Kandidatengene spielen dabei oft gar keine Rolle.
For depression, people have gone back to the
Bei der Depression haben die Leute gefragt, sehen wir in den großen genetischen Assoziationsstudien Hinweise auf die alten Kandidatengene? Und die Antwort lautet, nur ganz wenig.
Die Kandidatengene lieferten gute Geschichten, aber eben nicht mehr. Tatsächlich verteilt sich der unbestreitbare Einfluss des Erbguts auf sehr, sehr viele kleine Unterschiede in der DNA. Das lässt sich nicht in einer Erzählung verpacken. Trotzdem ist die Suche nach kleinen genetischen Effekten wichtig, gerade wenn es nicht um Persönlichkeitszüge geht, sondern um psychische Krankheiten, so Stefanie Witt von der Arbeitsgruppe Genetische Epidemiologie in der Psychiatrie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
Absolut lohnt sich das natürlich, die zu suchen, um überhaupt verstehen zu können, wie funktioniert eine psychiatrische Erkrankung, was ist da im Gehirn, was spielt im Stoffwechsel ab. Und dazu müssen wir erstmal die Gene identifizieren, die eine Rolle spielen.
Das heißt nicht direkt, dass die Gene zwangsläufig eine psychische Erkrankung auslösen. Vielmehr zeigen die DNA-Studien, dass die Grenze zwischen gesund und krank fließend ist.
Das ist immer ein Kontinuum, sodass wenn wir Gene identifizieren, die zu einer Erkrankung gehören, dann bedeutet das ja lediglich eine Vulnerabilität für eine Erkrankung, die sich in einem gewissen Maße auch bei gesunden Personen, gesund in Anführungsstrichen, finden kann. Und diese Maße für die Belastung, die sind kontinuierlich und finden sich in dem unter dem Maße bei jeder Person.
In Zukunft, davon ist Stefanie Witt überzeugt, werden DNA-Profile Hinweise darauf liefern, welche Therapie für einzelne Betroffene besonders vielversprechend ist. Die genomweiten Assoziationsstudien liefern belastbare Daten zu hunderten Genen, die jeweils ihren kleinen Teil zur Persönlichkeit beitragen. Aber auch zusammengenommen erklären sie nur etwa 20% der Unterschiede zwischen Menschen.
Und da sind wir aber immer noch weit weg von der 50-60% Erblichkeitsschätzung basierend auf Zwillingsforschung.
Der Persönlichkeitspsychologe Christian Kandler kennt mehrere Erklärungen für diese Lücke in der Erblichkeit. Die vielen Genvarianten im Erbgut können sich gegenseitig verstärken oder abmildern. Solche Kombinationseffekte übersehen die Studien aber nach wie vor.
Wenn ich eher ein extravertierter Typ bin und auch gleichzeitig eher selbstreflektiert, dann stelle ich vielleicht fest, okay, das war jetzt heute vielleicht ein bisschen zu viel. Jetzt bin ich den anderen zu sehr auf den Schlips getreten. Und das wäre vielleicht anders bei Leuten, die extravertiert sind, aber nicht so selbstreflektiert. Wissen Sie, was ich meine? Sie haben mehrere Merkmale, die wiederum auch interagieren. Und diese Merkmale sind wiederum aber durch sehr, sehr viele genetische Faktoren beeinflusst.
Zusätzlich interagieren die scheinbar getrennten Felder Erbe und Umwelt auf vielfältige Weise. Und oft geben dabei die Gene die Richtung vor. Entsprechend ihrer Anlagen suchen sich Menschen die passenden Umwelten, so Christian Kandler.
Dass Extravertierte natürlich mehr soziale Kontakte suchen als Introvertierte, weil sie sich darin wohler fühlen. Introvertierte fühlen sich wohler auch in einem kleineren Kreis mit weniger sozialen Kontakten.
So werden kleine genetische Unterschiede im Lauf der Zeit verstärkt. Das erklärt, dass die Bedeutung der Gene mit dem Lebensalter eher zunimmt. Die Gene beeinflussen also die Entwicklung der Persönlichkeit. Die Biologin und KI-Expertin Coral Del Val von der Universität Granada fragte sich aber, ist das schon die ganze Geschichte?
So we really were interested in to see how personality traits can influence gene expression.
Wir wollten verstehen, ob die Persönlichkeit auch die Aktivität der Gene beeinflusst.
Das Ergebnis sorgte im Frühjahr 2024 für Schlagzeilen wie KI entdeckt, dass die Persönlichkeit die Genaktivität formt. Die Beziehung zwischen den Genen und der Persönlichkeit ist demnach keine Einbahnstraße. Einerseits erbt jeder von uns von Vater und Mutter Genvarianten, die dann die Persönlichkeit beeinflussen. Dieser Aspekt ist in der DNA festgeschrieben und lässt sich nicht ändern. Ob und wie ein Gen aber tatsächlich aktiv ist oder eben nicht, hängt von vielen Aspekten ab. Dazu gehören Umwelteinflüsse, aber offensichtlich auch maßgeblich die eigene Persönlichkeit. Konkret konnte Coral Del Val zwei große genetische Netzwerke beschreiben, also zwei Gruppen von Genen, die funktionell verbunden sind. Je nach der individuellen Persönlichkeit beeinflusst das eine die schnelle emotionale Reaktion auf eine Situation, während das andere daran beteiligt ist, die Bedeutung des Erlebnisses für einen selbst zu erfassen.
It has to be an influence of the personality in the gene expression.
Es muss diesen Einfluss der Persönlichkeit auf die Gene geben, damit wir dieselbe genetische Ausstattung unterschiedlich nutzen können. Wir sagen, es gibt eine Dynamik der Persönlichkeit, eine Flexibilität in der Aktivität der Gene, die es uns erlaubt, uns anzupassen und auf wichtige Ereignisse im Leben zu reagieren. Die Persönlichkeit ist nicht vollständig festgelegt. Wir können uns entwickeln und reagieren.
Die Beziehung zwischen den Genen und der Umwelt ist auf dem Gebiet der Persönlichkeit also hochkomplex. Es gibt aber noch einen dritten relevanten Faktor, der meist übersehen wird. Er lässt sich bei Menschen nur schlecht untersuchen. Deshalb besuche ich ein Berliner Fischlabor. Es blubbert überall. In hunderten kleinen und großen Aquarien schwimmen Amazonenkerbflinge. Fingergroß und eher unscheinbar.
Ja, hier sehen Sie unsere Becken, in denen wir unsere Fische halten. Oben sehen Sie eine Kamera. Das sind Hochfrequenzkameras, die wirklich 5 Bilder pro Sekunde aufnehmen, mit denen wir dann das Leben unserer Tiere beobachten.
Big Brother im Fischlabor.
Ganz genau, ja.
Man kann da wirklich das ganze Leben der Tiere eben aufnehmen. Das ist ein Wahnsinn eigentlich.
Max Wolf vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei arbeitet mit der Humboldt-Universität in Berlin zusammen, um die Fischpersönlichkeit zu untersuchen. Nur was macht die Persönlichkeit eines Amazonenkärpflings eigentlich aus, frage ich seine Kollegin, die Biologin Ulrike Scherer.
Man kann sehen, dass sie sich in ihrer Neugierde oder Mutigkeit unterscheiden. Es gibt welche, die schwimmen vorne am Fenster und beobachten uns ganz genau und wollen wissen, was hier passiert. Und andere sind eher ängstlich und verstecken sich hinter diesen Strukturen, die wir in den Becken haben. Daran kann man schon mal sehen, dass es diese Unterschiede gibt in Mutigkeit. Manche sind aggressiver als andere und beißen ihre Artgenossen weg, vor allen Dingen, wenn es um Futter geht.
Vom Fischlabor geht es ins Büro von Max Wolf. Hier erklärt der Biologe, warum er ausgerechnet am Amazonenkärpfling forscht.
Das Besondere ist, dass das eine reine Weibchenart ist. Das heißt, die Fischart hat keinerlei Männchen und die Weibchen pflanzen sich klonal fort, was bedeutet, dass alle Nachkommen genetisch identisch sind. Im Prinzip kann man auch sagen, dass unsere Forschung eigentlich die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn wir genetisch identische Tiere nehmen und sie am Tag 1 ihres Lebens in identischen Umwelten aufwachsen lassen.
Gleiche Gene, gleiche Aquarien mit dem gleichen Wasser, der gleichen Temperatur, dem gleichen Futter. Erbgut und Umwelt sind konstant einförmig. Aber die Fische, die sind es nicht.
Wir haben festgestellt, dass sich diese Tiere bereits am ersten Tag ihres Lebens unterscheiden in ihren Aktivitätsmustern und diese Unterschiede vorhersagen, wie sie sich auch bis zu 80 Tage später verhalten und wahrscheinlich noch deutlich länger.
Manche Fische sind offenbar Stubenhocker und versuchen gerade mal die Futterbröckchen zu erhaschen. Andere haben einen hohen Bewegungsdrang, schwimmen den ganzen Tag hin und her.
Und das ist ein sehr wichtiges Verhaltensmerkmal für diese Tiere in ihrer natürlichen Umwelt. Tiere, die aktiver sind, sind oft weniger schreckhaft zum Beispiel.
Die Verhaltensunterschiede bei diesen natürlichen Klonen lassen sich nicht durch Genvarianten erklären. Auch ihre Umwelt hält Max Wolf so gut wie möglich konstant.
Also eine Möglichkeit, die derzeit relativ heiß diskutiert wird, auch in der Forschung, ist auch, dass es sogenannte Zufälle im Entwicklungsprozess gibt.
Die Gene geben bei der Entwicklung von der befruchteten Eizelle zum Fisch nur die grobe Richtung vor. Das lässt viel Raum für zufällige Abweichungen in Details, von Körperbau bis hin zur Persönlichkeit. Und das gilt nicht nur für Kärpflinge.
Im Prinzip gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Entwicklungsprozesse beim Menschen nicht ganz ähnliche Zufälligkeiten aufweisen und somit ein Teil der Verhaltens-Persönlichkeitsunterschiede, die wir beobachten, mit zufälligen Ereignissen in der Entwicklung zusammenhängen und nicht unbedingt mit frühkindlichen Erfahrungen oder genetischen Unterschieden.
Das wird im Prinzip auch in der Psychologie beim Menschen anerkannt, so Dorit Boomsma.
Das Grundmodell der Genetik hat drei Komponenten: die Gene, die Umwelt und den Zufall. Aber wenn wir unsere Studien planen, dann streichen wir diese Zufallskomponente. Es ist schwer, sie zu erforschen. Sie ist eine unbestreitbar wichtige Komponente, aber sie wird in der menschlichen Genetik komplett ignoriert.
That we completely ignore in human genetics.
Fazit: Es ist kompliziert. Unsere Persönlichkeit, meine Persönlichkeit, wird von unzähligen Genvarianten beeinflusst. Genauso wichtig ist die Umwelt, wobei noch ziemlich unklar ist, was genau hier die relevanten Einflussfaktoren sind. Und der Zufall spielt in jedem Fall auch eine gewichtige Rolle. Was heißt das alles für die Gentests zur Persönlichkeit, die Firmen wie TellMeGene, ADNA oder KarmaGenes anbieten? Manuel de la Mata erklärt, wie 24 Genetics den Persönlichkeitszug Neurotizismus erfasst.
So the HTR1A gene encodes to serotonin receptor.
Das HTR1A-Gen kodiert den Serotoninrezeptor. Träger einer bestimmten Variante neigen zu Ängstlichkeit und depressivem Verhalten. Auch das DPH-Gen beeinflusst den Neurotizismus, ist für die Dopaminsynthese wichtig und steht mit Ängstlichkeit und Stimmungsstörungen in Beziehung. Und dann ist da noch das COMT-Gen, Eine Variante beeinflusst den Dopaminstoffwechsel, erhöht die Ängstlichkeit und das Depressionsrisiko.
Drei Gene, die Botenstoffe des Gehirns beeinflussen. Es scheint so, als ob die Gentestfirmen immer noch dem Konzept Kandidatengene folgen. Dabei haben genomweite Assoziationsstudien bereits mehrere hundert Gene entdeckt, die mit dem Persönlichkeitszug Neurotizismus in Verbindung stehen. Und selbst zusammengenommen erklären sie nur einen Teil des genetischen Einflusses. Christian Kandler ist deshalb bei den DNA-Tests für die Persönlichkeit skeptisch.
Das ist Geldschneiderei. Da hatte ich wirklich gar nichts von. Finger weg. Wie gesagt, das ist sehr, sehr komplex, ein sehr komplexes Feld. Und wir können immer nur ein kleines Puzzle hier aufgreifen, um zu verstehen, wie wir werden, wer wir sind.
Ich habe Manuel de la Mata gefragt, was er von dieser Einschätzung hält.
That's kind of a difficult question.
Darauf kann ich nur schwer antworten. Der Persönlichkeitsreport wird jedes Jahr überarbeitet. Es gibt jede Woche neue Studien. Wenn unser Produktteam an einer neuen Eigenschaft arbeitet, dann lesen sie alle Studien, prüfen die Methodik, suchen nach weiteren Hinweisen. Wenn wir das dann mit den Kunden teilen, können wir sehr sicher sein, dass wir die Eigenschaft gründlich geprüft haben.
Die Forschenden von 24 Genetics beziehen sich auf robuste Studien zu einzelnen Genen. Dass hier DNA-Varianten gewisse Aspekte der Persönlichkeit beeinflussen, ist gut belegt. Die entscheidende Frage lautet allerdings nicht, ob überhaupt ein Zusammenhang besteht, sondern wie groß er ist. Wie viel der Unterschiede zwischen Menschen lässt sich mit ein, zwei oder drei Genorten tatsächlich erklären?
Was den genetischen Anteil betrifft, sind wir recht sicher, dass wir den Großteil der 50% Erblichkeit der verschiedenen Eigenschaften abdecken.
Das überschätzt die Bedeutung einzelner Gene, meint dagegen Stefanie Witt vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit.
Das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für seriös. Es ist so, dass wir mit den bisherigen Daten, die wir haben im Bereich der Genetik, noch keine Vorhersagen treffen können und sicherlich auch keine Persönlichkeitseinschätzung abgeben können.
Aus Sicht der Forschung kann man wohl sagen, DNA-Tests zur Persönlichkeit haben nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft. Die Kunden scheinen trotzdem zufrieden zu sein. Vielleicht sollte man die Angebote von 24 Genetics, von Karma Genes oder Thermigene eher als Teil der Unterhaltungsindustrie, denn als wissenschaftliche Lebensberatung sehen. Ich habe nach dieser Recherche jedenfalls keinen Gentest gemacht. Am Ende des Interviews gibt mir Christian Kandler noch eine wichtige Erkenntnis mit. Nur weil eine Eigenschaft eine genetische Basis hat, ist sie noch lange nicht festgeschrieben.
Insofern kann es eben auch sein, dass ich eine bestimmte Genvariante habe, die potenziell dazu führen könnte, dass ich weniger intelligent bin als andere, aber dadurch, dass ich mich zum Beispiel gesund ernährt habe oder sich förderliche Umwelten ausgesetzt war, dass sozusagen dieser Effekt beobachtbar gar nicht in Erscheinung tritt, dass das sozusagen gar nicht gemerkt werden kann.
Also die Gene sind nicht das Schicksal.
Korrekt.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Selbsterkenntnis per DNA, der subtile Einfluss der Gene. Eine Sendung von Volkart Wildermuth.